Hallo und herzlich willkommen heute zur 12. Episode meiner Podcast-Serie zu Ehren von Hans-Günter Schwarz, der berühmten Winzer- und Kellermeister-Legende aus der Pfalz. Mein heutiger Interviewgast ist der Sensorik-Spezialist Martin Dating. Er stammt aus einer Weinbaufamilie. Seine Eltern haben allerdings damals keinen eigenen Wein gekeltert, sondern ihre Trauben an die örtliche Genossenschaft verkauft. Ihm war es also in die Wiege gelegt, so formuliert er es heute selbst mit einem Augenzwinkern, in die Wiege gelegt, als junger Mann das Winzerhandwerk zu erlernen. Und das tat er dann auch. Eine wichtige Station in dieser Lebensphase war sein Lehrjahr bei Hans-Günter Schwarz und dem Weingut Müller-Cartois in Neustadt. Obwohl diese Zeit und vor allem sein Lehrmeister ihn, wie er sagt, nachhaltig beeindruckt haben, konnte er sich schlussendlich den Winzerberuf für sich persönlich nicht so recht vorstellen. Zu viel sprach aus seiner Sicht dagegen und so entschied sich Martin Dating für einen ganz anderen Weg. Er ging in den Sozialbereich und hatte dort unter anderem mit Menschen zu tun, die nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken konnten. Da ging es dann auch viel um Sensorik, allerdings nicht aus Winzer- oder Sommelier-Sicht, sondern aus neurologischer Perspektive. Das war für Martin Dating dann Anlass, sich verstärkt mit dem Phänomen der Wahrnehmung zu beschäftigen. Sich auch aus wissenschaftlicher Sicht zu fragen, wie funktioniert Wahrnehmung eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es, unsere Wahrnehmungsfähigkeiten zu trainieren. Mit Anfang 40 hat er dann dem Sozialbereich den Rücken gekehrt und sich den Kopf voller Ideen wieder der Weinwelt zugewandt und gleich ein ziemlich innovatives Produkt entwickelt. Das sogenannte PAR-System zur Produktentwicklung und Qualitätssicherung im sensorischen Bereich. Dabei handelt es sich nach eigenen Aussagen um das einzige sensorische Verkostungssystem, das direkte Korrelation zwischen sensorischer Analytik und eindeutigen Qualitätszuschreibungen zulässt. Die Ergebnisse liefern wertvolle Hinweise und auch Antworten auf die Frage, an welchen Stellschrauben Winzer drehen können, um die Qualität ihrer Weine zu verbessern. Martin Dating formuliert die Sinnhaftigkeit seiner Methodik so: Ein Test oder eine Bewertung eines Weines macht doch nur das für den teilnehmenden Winzer so richtig Sinn, wenn er aus dem Testergebnis einen Nutzen und viele detaillierte Informationen ziehen kann und nicht nur irgendwelche Punkte bekommt. Diese Idee liegt auch den diversen Weinpreisen zugrunde, die Martin Dating ins Leben gerufen hat. Unter dem Dach der Wine System AG mit Sitz in Vrasow am Chiemsee veranstaltet er unter anderem den internationalen Bio-Weinpreis, den mittlerweile wohl bedeutendsten Weinpreis für ökologische Weine weltweit. Hinzu kommt der internationale Piwi-Weinpreis, den er zusammen mit Piwi International organisiert. Auf meine Frage, was ihn zu diesem Projekt veranlasst habe, sagt Martin Dating: Wir machen das, weil uns die Themen Nachhaltigkeit, Ökologie und zukunftsorientierte innovative Problemlösungen am Herzen liegen. Daneben ist Martin Dating im Rahmen der Sommelier-Ausbildung aktiv. An der Deutschen Sommelier-Schule hält er Vorträge und veranstaltet Workshops. Zukünftig, sagt er, wird er sich vermehrt um die Beratung von Weingütern kümmern und Antworten auf so drängende Fragen liefern wie etwa: Wie bekomme ich mein Terroir in die Flasche? Oder wie erzeuge ich lebendige, begeisternde und zufrieden machende Weine? Und was hat das alles, wirst du dich fragen, was hat das alles mit Hans-Günter Schwarz zu tun? Ja, ohne ihn, gesteht er, hätte ich mir die Techniken des Beobachtens und die Grundsätze kausaler Schlussfolgerungen ganz sicher so nicht angeeignet. Hans-Günter Schwarz würde sagen: Es ist wichtig, die falschen Dinge zur richtigen Zeit zu unterlassen und nicht immer gleich in blinden Aktionismus zu verfallen. Manchmal besteht die Kunst gerade darin, abwarten zu können, einfach mal nichts tun. Und siehe da, vieles erledigt sich von ganz allein. So, genug der Vorrede. Los geht's mit dem Interview. So, ich bin jetzt verbunden mit dem Martin Dating. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich, ja, hallo.
Der Martin Dating, der sitzt in der Pfalz, das wird man gleich auch sicherlich beim Sprechen hören. Das ist ein Pfälzer. Ich kann mich erinnern, dass ich da bei einer Dating-Familie sogar ganz früh schon Wein eingekauft habe. Ich nehme an, das war der Bruder, Neffe, Papa,
ist,
ich weiß
nicht. Das ist ein Cousin.
Ach, ein Cousin. Cousin. Genau. Ein Cousin. Genau. So, Martin, sag doch mal, wer bist du und was tust du?
10 Sekunden, genau. Ich habe Winzer gelernt als ersten Beruf, war 20 Jahre, habe ganz andere Sachen gemacht, habe mich um Sachen gekümmert, was um Riechen und Schmecken und alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat, habe ich selbstständig gemacht. Bin heute bei der Wine System AG im Vorstand. Wir haben 3 Schwerpunkte. Das ist internationaler Bio-Weinpreis, das heißt Prämierungen für ökologische Weine, für Piwis, für unterschiedliche andere Schwerpunkte in der Qualitätssicherung. Das heißt, wir haben also Weinpreise, ähnlich wie Meininger oder eben alle anderen auch, aber halt nach dem PAR-System. Das ist eine quantitative Analyse. Das ist die eine Variante. Dann haben wir großen Beratungsdienst, Umstellung auf ökologischen Weinbau, aber auch jetzt ganz neu mit dieser GU-Verordnung, also geschützte Ursprungsbezeichnung, Lagen, Terroir, ist es für uns kein Blabla, sondern messbare Analysewerte, die wir da beraten. Das heißt, wenn jemand seine geschützte Ursprungsbezeichnung haben möchte, dann können wir ihm sagen, was denn seine Lage ausmacht. Und das Dritte ist nach wie vor Weiterbildung, Fortbildung in Sachen Sensorik, Riechen, Schmecken, Qualität.
Genau, da bist du mir immer auch wieder begegnet als Sensoriker. Wie bist du da zu dieser sensorischen Ausrichtung gekommen?
Es sind so zwei, ich denke, sehr einfache Dinge gewesen. Ich habe nie verstanden, wie denn 88 Punkte schmecken oder 92. Und das konnte mir dann auch keiner sagen. Aber das ist doch besser, 92 Punkte. Und ich wollte immer wissen, wenn es denn 92 Punkte sind, wie kann ich denn auf 98 oder auf 100 Punkte kommen, wenn ich einen Wein mache? Und dann habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Punkten, was machen denn die Punkte aus? Und diese Sensorik hat mich dann einfach interessiert, das heißt, was ist Wahrnehmung überhaupt und wie funktioniert Riechen und Schmecken? Und dann habe ich angefangen mit Inhalten, das heißt, alle Weine vergleichen zu können. Und das geht inhaltsstofflich, das heißt, was macht eine Säure, was macht ein Gerbstoff, wo kommt der her, wie ist der? Und diese inhaltsstoffliche Analytik, das ist eigentlich so mein Ding, wo ich sage, das macht den sensorischen Wert aus. Also nicht die Interpretation, ob mir das schmeckt oder schön ist, sondern wo kommt der Gerbstoff her, wie ist die Säure, welche Arten von Säuren gibt es und wie kommen die in den Wein rein und was ist daran typisch gemacht, nicht gemacht, vielleicht auch Qualität. Genau, das sind so
die. Also dich interessiert der Link zwischen dem Herstellungsprozess, dem Ursprung des Weins, hin dann zu ganz konkreten sensorischen Ausprägungen. Ne? Wann warst du bei Hans-Günther Schwarz?
Hans-Günther Schwarz war ich dann nach der Schule. Ich habe mittlere Reife gemacht und haben wir einen Weinbaubetrieb, Genossenschaft. Das war dann mit 19 bin ich dann in die Lehre beim Hans-Günther Schwarz nach Hart, nach Neustadt.
Das war in welchem
Jahr? Also habe zuerst zu Hause. Jetzt muss ich gerade fragen, 76, 78, 78, 79 war die Ecke rum. Genau, weiß gar nicht. Okay. Also wir haben jede Menge 76er Jahrgänge noch in der Gegend rumgefahren. Das heißt, 76 war ja diese gigantische Süßwein- und heiße und Legende. Da waren so Legende, absolut legendär. Ja. Und die nächsten 2-3 Jahre, die haben wir dann noch verkauft. Genau.
Und du hast heute noch Kontakt zum Hans-Günther Schwarz?
Wir sehen uns immer mal wieder bei verschiedenen Verkostungen. Mein Cousin, der Helmut Atting, hat ja auch dann 2 Jahre später bei ihm dann Ausbildung gemacht. Dann über über Odenstal, den Andreas Schumann, der hat ja bei ihm auch dann gelernt. Ja. Und die kennen wir alle. Und beim Alex Flüger zum Beispiel ist er immer wieder bei Tastings. Man sieht sich immer mal wieder und also jetzt nicht, dass wir uns jetzt regelmäßig sehen, aber bei Tastings und bei solchen Gelegenheiten, wo es darum geht, nicht offiziell, sondern man trifft sich, um vielleicht mal Tendenzen oder Trends zu besprechen oder um einfach Weine zu probieren und verschiedene Arten der Beschreibung zum Beispiel auch. Ja. Aber es geht immer um Spaß bei ihm. Beim Hans-Günther muss immer ein bisschen Spaß dabei sein.
Ja, dafür garantiert er ja.
Genau.
War das damals denn eine bewusste Entscheidung oder bist du da so reingeschlittert? Oder?
Das ging eben auch, wie gesagt, mein Gudatin, also mein Onkel damals, der Kurt, der hat eben auch den Kontakt gehabt, weil der Hans-Güter Schwarz hat anfangs eben auch das Weingut-Dating beraten. Und über den Kontakt, über meinen Papa, der hat gesagt, da gehst du hin, der weiß was, das guckst du dir an. Und das war gar nicht so meine Entscheidung damals. Okay, das war schon gesagt, hier so,
ne,
so.
Wie warst du da persönlich damals unterwegs? Wie hast du die als junger Heranwachsender die Welt des Weins so gesehen?
Also ich komme aus einem Weingut, beziehungsweise aus einer gewissen Genossenschaftsweingut. Das heißt, wir haben nur Trauben produziert und das war damals reduziert auf Traktorfahren, hoch und runter spritzen und schnell und viel. Und das waren 17 Hektar, das war jetzt nicht so groß. Heute würde man sagen, nicht so groß, es war damals schon recht okay. Und mich hat es einfach nie so richtig befriedigt. Und dann gesagt, ich, mich würde mehr interessieren, was da im Keller passiert und wie und wo. Und da habe ich natürlich beim Hans Günther eher gelernt, was man nicht macht. Das ist ja von ihm, er prägte ja diesen Ausdruck, das kontrollierte Nichtstun. Und leider hört man da immer nur Nichtstun, so nach dem Foto faule Säcke, ne? Also das war es überhaupt nicht, sondern die Kontrolle und dieses Wissen, warum, was, wie passiert. Also wir mussten jeden Tag den Keller durchprobieren als Lehrlinge, mussten jeden Tag beschreiben, was denn von einem zu auf den anderen Tag da in diesem Tank oder in dem Fass passiert ist. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt. Ja. Das war dieses, nicht zu sagen, ist es gut und schlecht, sondern was war der Unterschied, wo liegt der Unterschied und müssen wir da jetzt reagieren? Ist es so in unserem Sinne oder was können wir machen, was können wir nicht machen? Und da hat er sich extrem viel Zeit genommen und das hat mich sehr geprägt.
Spielte dann in deinem Elternhaus, sag mal, die sensorische Begegnung, die aufmerksame, achtsame Begegnung mit Wein eine Rolle oder wurde da Wein tendenziell eher so, naja, man trinkt halt, weil man halt gern Wein trinkt? Weil für das, was du gerade beschrieben hast, was ihr da tun solltet, da ist ja auch eine gewisse sensorische Reife und Erfahrung vonnöten.
Richtig, auf der einen Seite, also es war jetzt weniger beim Wein als mehr beim Kochen. Also ich bin da eher auf der kulinarischen Ebene gewesen. Das heißt, in dem Alter auch schon relativ geguckt, was ist gutes Gemüse, was macht gutes Fleisch aus, welche Methoden kann man anwenden. Also diese Kulinaristik, das war in unserem Haus sehr, sehr wichtig. Die Weinbegleitung, so wie man das heute sieht mit Sommeliers oder sowas, das, nee, da hat man halt, zu dem trinkst du einen Riesling, zu dem trinkst du einen Weißburgunder, da passt der Weißherbst dazu und so dem ist der Portugieser. Ja? Das war so standardisiert. Und
aber dann war ja die Aufgaben, die Hans-Günter Schwarz euch da gegeben hat, tatsächlich auch eine sensorische Herausforderung.
Absolut, ja. Das war auch sehr prägend. Er hat auch immer gesagt, es geht nicht darum, ob dir das schmeckt, sondern es geht darum, was passiert. Ja? Und wenn du dann eben, also diese kausale Kette, das war schon auch, wenn das so ist, ist das so und wenn das so ist, ist das so. Wenn wir das aber so haben wollen, müssen wir das draußen im Weinberg ganz anders machen. So, man geht nicht so, also heute höre ich, mache ja auch viel Weinbergberatung, das haben wir immer schon so gemacht. Das war so das Schlimmste, was passieren konnte bei Hans-Günter Schwarz. Ja, weil, ey, so nach dem, denk doch mal drüber nach, warum du das machst. Ja, so. Und wenn man das nicht so, das hat ihn angetrieben, das denke ich schon, ja. Und das auch weiterzugeben. Ja. Ja. Also jetzt nicht auf der wissenschaftlichen Ebene mit Phenol und pH-Wert, das war schon auch wichtig, klar. Aber es ging vor allem um den, ja, ich denke schon, heute wird man es Terroir nennen, früher ging es um den ganzheitlichen Wert. Also den Wein in seiner Fülle zu entdecken. Und dann hinterher zu sagen, warum ist denn der so? Warum machst du, und dann war natürlich die Lage das Thema. Da war natürlich die Rebsorte das Thema. Und damals ging es los mit Reinzuchthäfen. Ja? Damals ging es los, dass man gesagt hat, wir brauchen Selektionsware. Wir können nicht einfach alles da reinschmeißen, gucken, hoffen, dass beten, dass es das draus wird, sondern wenn wir einen guten Wein machen wollen, der in dem Moment, was Hans Günther gemacht hat, war ja Frucht und eindeutige und klare Frucht. Ja. Was heute also eher Standard ist, was man heute mit Enzymen und sowas sowieso machen kann. Aber Hans Günther hat es eben handwerklich gemacht. Mhm. Das hat gesagt, wir machen Wein im Weinberg. Und dann, wenn wir fünfmal da durchlaufen Und wenn es 100 Mal regnet und euch ihr kalte Finger habt, ja, wir gehen dahin und selektionieren wie weit. Und es wird hinterher getrennt ausgebaut und hinterher wieder geguckt, warum. Und so. Also,
es war ein akribischer Arbeiter.
Genauer. Akribisch genau, aber nicht zwanghaft. Und nie das Wort falsch und richtig gab es bei ihm. Eigentlich nie, habe ich nie so gehört. Es war immer, wenn der Wein so schmecken soll, wie unsere Kunden das wollen und wie wir das für richtig halten, dann müssen wir das so und so machen. Das war immer so der.
Ich meine, er hat ja stilistisch damals, als du da warst, Ende der 70er Jahre, auch noch eine Weile später, da hatte ja schon mit seiner fruchtintensiven, brillanten Art schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
Ja, damals war das so. Also ich denke, wenn man heute wieder von Back to the Roots redet, wenn heute Winzer, die jetzt 30 Jahre eben fruchtig gemacht haben, die gehen jetzt wieder zurück auf die Spontangärung und wieder Holzfass und wieder auf die Maisstandzeit. Und das war alles damals die Norm eigentlich. Man hat damals keine Reinzuchthefe gehabt, man hat halt das geerntet und es ist halt irgendwie was draus geworden. Und ich denke, Ende der 70er Jahre ging es so los, wie gesagt, mit Reinzuchthefen, Vorklärung, reduktive Maßnahmen im Keller, weg vom Sauerstoff, hin zur Reduktion, zur Klarheit, zur Frucht, zur Brillanz. Und das war natürlich für Hans Günther auch eine klare Herausforderung, eben weg von diesem wenig Differenzierten hin zur Klarheit. Das war so sein Ding.
Woher hat er sich Inspiration geholt? Ist das sicherlich nicht alles sozusagen in seinem Kopf entstanden?
Gute Frage. Ich denke, er war jemand, der auch immer genau wissen wollte, warum das so passiert. Also was muss er tun, rein auf der handwerklichen Ebene? Also ich weiß, dass er, da waren wir als Lehrlinge nie dabei, dass er viel mit Kollegen geredet hat. Und dass da ein reger Austausch auch stattgefunden hat. Und aber Hans Günther war nie jemand, der sich vorne hingestellt hat und hat groß posaunt und ich bin der Beste oder so irgendwas. Ja. Sondern dieser, heute würde man sagen, reflektierte, das Nachdenkende, interessant, wenn du das so machst, ich mache das so. Also dann das gehört, umgesetzt, ausprobiert. So, das war, glaube ich. Also wo es dann herkommt, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, den Anspruch, guten Wein zu machen, guter Handwerker zu sein, das war so sein Ding,
ja. Ist ja heute, wenn man gerade auch die jüngere Generation, die holt sich ja viel Inspiration auch im Ausland, ne? Da findet man ein Praktikum im Burgund statt oder in Bordeaux oder man geht übersee. Das war ja damals, glaube ich, nicht die Zeit für solche Geschichten.
Nee, absolut nicht, nee. Also man hat dann, ich denke, was so kam, war also Südafrika, so Chenin Blancs, so diese fruchtigen Sachen und dann ging es los mit Sauvignon Blancs, die ersten Sauvignon Blancs, die man aus Neuseeland hatte, der grün, grasige Zeug, ja. Kritzkratze grün, also unreif, ja. Einfach und unreif, weil pyrazinisch geprägt und dem entgegen stand natürlich bis heute die Loire, ne? Also Sancerre, Beaufré, der ganze Kram und diese Diskrepanz, das ging so los in den 70er, dass wir gesagt haben, boah, das ist ja diese brutale Frucht, wo kommt die denn her? Da ist da was reingerührt. Ja. Und auf der anderen Seite war diese bis heute eben dieses romanische Denken, Herkunft, Terroir, nichts dran gemacht, aber halt auch nicht reproduzierbar. Das war das Problem. Und ich denke, diese Diskrepanz, das habe ich schon auch gefuchst und das hat ihm einfach besser gefallen auch, glaube ich, das Fruchtige.
Ja. Wäre Hans Günther Schwarz heute mit dem, was er damals für richtig gefunden hat, damals seine Erfolgsprinzipien, wären die heute noch für Betriebe, die, sagen wir mal, vorne mit dabei sein wollen, sozusagen, wäre er für die noch ein guter Ratgeber?
Also ich denke, die ganze Entwicklung nach, also 80er, 90er Jahre in Richtung Wissenschaft ging dann ganz klar auch mit 71, mit dem neuen Weingesetz in Deutschland, ging einher, dass deutsche Weine müssen klar, fruchtig, brillant sein. Das war ja gerade ein paar Jahre alt, das Gesetz damals. Und heute ist man ja jetzt GU, also geschützte Ursprungsbezeichnung, GGA. Man geht deutlich auch, also nee, kann man nicht so sagen, es gibt aber einen Trend, die hochwertig, weil du gerade eben hochwertig sagst, die sagen, wir wollen wieder zurück, back to the roots, wir wollen wieder Originalität, wir wollen keinen Enzymzusatz zur Reinigung, zur Vorklärung, wir wollen keine harte Filtration, wir wollen wenig SO2. Alles das war damals ja die Norm. Deswegen würde ich sagen, ich glaube im Anbau, und also wir, vor ihm stammt ja auch unter anderem, wir machen Wein im Weinberg und nicht im Keller. Also dieses Zugesetzte, das hat ihn total, das war nicht so seins. Also man spricht ja heute von additiver Önologie, ne? Ja. Das hört sich besser an, als irgendwelche Pülferchen zuzusetzen. Da ein bisschen Phenol, da ein bisschen das, da ein bisschen das. Ich denke, das war damals in der Erprobungsphase und heute weiß man, das ist gemachtes Zeug. Ja? Da fahren zwar viele Leute drauf ab, das muss fruchtig, trocken muss draufstehen, süß muss drin sein. Das ging damals auch so. Ja? Diese 9 Gramm, diese ominöse 9 Gramm Restsüße, die gibt es ja bis heute und alle Winzer orientieren sich an diesen 9 Gramm, aber das ist so eine fiktive Geschichte. Und da war auch Hans-Günther gesagt, 9 Gramm hin, 9 Gramm her, das muss schmecken, das Zeug. Ja? Und von daher würde ich das so seine Unkonventionalität auf der einen Seite und seine Konsequenz im Anbau, das wäre heute nach wie vor weisend. Ja? Die Weinstilistik, glaube ich, können heute sehr viel andere auch gut. Dieses fruchtige, klare, das wurde auch in den letzten 20, 30 Jahren einfach extrem, auch international eben vorangetrieben. Und
ja, Hans-Günther Schwarz hätte sich ja möglicherweise auch mit den Entwicklungen, die passiert sind, selbst auch persönlich weiterentwickelt und wäre möglicherweise heute einer, der Naturweine macht. Wer weiß, wer weiß.
Naturweine. Also ich denke, das ist ja auch immer, wenn ich ihn treffe, dann sagt er, also gerade, ich will jetzt keine Werbung machen, aber Odinstal oder auch diese Bio-Geschichte, also weg von der maximalen Düngung hin zum zur Nachhaltigkeit, das wäre heute sein Ding, das glaube ich schon.
Bestimmt,
ja. Das sagt hier, also weg, wirklich das Original, das Originelle im Blick zu haben, nicht die Machbarkeit, das Winemaking im Sinne von, wir machen das jetzt für diese Zielgruppe und billig, 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 das weiß ich überhaupt nie, sondern das Originale, das Originelle. Mhm. Das ist auch heute so, ja, wenn wir gemeinsam probieren und dann, ja, ist es genau das.
Martin, wie hast du ihn als Mensch in Erinnerung?
Ich denke, es war ein Chef, der nie geschrien hat, der nie massive Hierarchien ausgelebt hat. Ich bin der Boss und ihr müsst laufen, sondern er hat viel Ohr gehabt für junge Leute. Ich war damals, wie gesagt, weg, war also nicht so der begeisterte Weinmacher jetzt, weil ich eben von der Genossenschaft kam. Und er konnte begeistern, er hat Zeit gehabt zum Zuhören. Er hat mit uns zum Beispiel, wir durften nicht mit, wenn man nicht spucken konnte, durfte man nicht mit zur Kammerprämierung. Da haben wir gemeinsam, eben, da war so ein kleines Zimmerchen, wo man sich dann immer so getroffen hat, zur Mittagspause. Und da hat er mit uns dann einfach mal spucken geübt, weißt du? Wer daneben ranrotzt, der durfte da nicht mit, ja, deswegen, und so Sachen, ja, oder, hat immer ein Ohr gehabt, hat immer Zeit gehabt, ja, und das war eine gute Sache, hat sich sogar diese Hefte, die man da so führen musste, da mal drüber geguckt, und was ja heute viele gar keine Zeit mehr haben, ne, und ich war damals auch schon immer mit Kommunikation und alles, was mit Wording zu tun hat, und das war für mich immer ein wichtiger Punkt auch, wie beschreibe ich denn das, was ich da eigentlich rieche und schmecke, und da hat er auch viele Mitarbeiter gehabt, die das auch gut fanden. Also es war nicht nur Produktion, sondern auch dieses Menschliche, das war extrem.
Du hast den Eindruck, er war ganz ehrlich auch an deiner und eurer Entwicklung interessiert.
Absolut, ja.
Und die Stimmung im Team war wahrscheinlich gut.
Die war gut, die war manchmal ein bisschen basisdemokratisch. Aber was ja auch im Prinzip auch die Leute motiviert, selbst Verantwortung zu übernehmen, das würde ich heute aus meiner Sicht sehen. Also wenn dann ein Mitarbeiter gesagt hat, du Chef, wir müssen erst das machen und dann das. Und, ne, bevor man, und dann sagt er, ja, warum? Also auch die so mit reingenommen. Da waren wir Lehrlinge nicht ausgenommen. Wir durften diesen Prozess miterleben. Das würde ich heute als methodisch-didaktische Möglichkeit sehen, Lehrlinge zu motivieren. Er hat es, glaube ich, gemacht, weil er es einfach normal fand. Ja. Mhm. Weil er gesagt hat, es ist wichtig, die Meinung anderer Leute zu hören. Ja.
Wie ist er, Martin, wie ist er mit dem Erfolg und auch der Reputation umgegangen, die ja dann schon in dieser Zeit rund um seine Arbeit und um die Weine von Müller-Cartois deutschlandweit und auch über Deutschland hinaus en vogue waren?
Muss er vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Also A, von Seite als Weinmacher, als verantwortlicher Betriebsleiter war das zwar sein Erfolg, aber das hat das Weingut genutzt. Also er stand da eigentlich, ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er das nicht forciert hat, weil er es nicht wollte oder weil er es doof fand. Auf jeden Fall hat gesagt, ich mache euch den Wein, dafür bin ich hier und ihr, liebe Leute, ihr verkauft die Soße. Ja? Ihr sagt, das ist Top-Wein und das hat Müller-Cartois natürlich, klar, VDP, eben auch gemacht. Und er hat sich da immer in zweiter Reihe gesehen, glaube ich zumindest. So würde ich es heute interpretieren. Er war jetzt nicht der und hat gesagt, boah, ich bin der tolle Weinmacher und ich sage euch jetzt, wie es geht. Ganz im Gegenteil.
Also war er nicht ein bisschen stolz?
Stolz auf jeden Fall. Stolz auf jeden Fall und hat auch beraten, hat auch anderen immer geholfen, ja, Nachbarn. Wenn die sind auch viele sind gekommen und haben gefragt, hey Hans-Günther, das kann man nicht saufen, das Zeug, was habe ich denn falsch gemacht? Also es war eher diese Ebene. Also er war aber jetzt nicht, dass er da vorne auf der Bühne stand und okay, dann sich da präsentiert hat.
Ja. Und es ist eben nie, was ja manchen passiert, dass es jemand dann auch zu Kopfe steigt. Das ist eben nicht genau, passiert.
Absolut nicht. Ne? Ja. Ich denke, er hat ein internationales Renommee gehabt, er wurde gefragt von ganz vielen, es war aber eben nie wichtig, da genannt zu werden oder vorne zu stehen und ja, die große Show zu machen. Ja.
Wenn da jemand sich fände, der eine Biografie über ihn schreibt, was wäre deine Idee ganz spontan für den Titel?
Bescheidenheit auf hohem Niveau, zum Beispiel.
Ja,
fein. Ja, sowas, ja. Also ja. Wirklich. Und aber dieses vielleicht noch ein anderes, so die Ganzheitlichkeit im Blick zu haben. Also wir werden ja immer spezifizierter, ja, es wird immer genauer, es wird immer schneller. Und Hans Günther hat einfach gesagt, ey, du musst dich erstmal vor den Vineyard stellen und du musst dich auf dich wirken lassen. Und wenn wir beim Schneiden waren zum Beispiel, der Stock sagt dir schon, wie er geschnitten werden will. Ja, das hat nichts mit Esoterik zu tun oder sowas, sondern einfach, guck dir das an, das ist ein Lebewesen und wird sie dem viel zumuten, wird sie dem wenig zumuten, so, da hätte er einfach sagen können, so macht man es, da wird, so, sondern nee, so diesen Prozess.
Das klingt so, als hätte er einen sehr guten Kontakt zu den Lebewesen gehabt, zu den Menschen wie auch absolut, zu den Pflanzen.
Genau, genau, sehr sensibel. Aber nicht sensibel im Sinne von ängstlich oder so, also jetzt irgendwie, sondern in der Sensorik würde man von einer Sensualität sprechen heute. Das heißt, das Potenzial wahrzunehmen und so die kleinen, zarten Töne.
War er denn auch ein guter Verkoster?
Absolut. Ja, er wäre also auch wieder den ganzheitlichen Wert im Blick. Und was man damals auch noch gar nicht hatte, so diese quantitative Analytik, so dieses QDA, ne, so. Und das, was ich dann auch mit PR dann später gemacht habe, was ist eine Säure, was ist, das hat man damals nicht gemacht. Man hat damals wirklich den Blick fürs Ganze gehabt und hat gesagt, ein Riesling muss eine typische Geschichte haben. Das hat man damals noch mehr geglaubt, dass der Riesling eben Typizitäten mitbringt. Heute weiß man, dass es eben Temperatur und Mikrobiologie ist. Aber so dieses Wiederkehrende, das war für ihn wichtig. Guck mal, da, der schmeckt doch ganz anders wie der und da haben wir einen Unterschied zu dem und guck mal, da ist die Säure ist ein bisschen anders und da haben wir, so. Also deswegen würde ich sagen, glaube ich, das gute, intuitive Gefühl für Qualitäten, das war bei ihm absolut ausgeprägt. Ja.
Martin, was würdest du ihm sagen, wenn du ihm heute oder morgen begegnest?
Also erstmal sagen, weiß nicht so genau, muss jetzt eine Minute drüber nachdenken, aber was ich immer wieder habe, ist so ein, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja, so wenn ich
Ich sage, wow, so ist sowas wie Ehrfurcht oder so. Oder obwohl das überhaupt nicht ist, ja, das findet er total affig, ne? So. Aber ich empfinde es nach wie vor so, weil ich denke, ich habe dieses Zarte, dieses Zurückhaltende, nicht das Laute, das boah, Rumbrüllen. Und was würde ich ihm sagen? Ich würde ihn nie als Kumpel einschätzen. Es ist immer, weil für mich immer eine große Persönlichkeit. Der vielleicht kein Mahatma Gandhi des Weines, so vielleicht nicht, aber die ähnlich, ja, so. Mich hat es immer an Thomas Mann erinnert oder an Hesse, so diese Art zu schreiben. Das ist so, also nicht keine Bildzeitung, es war immer das Feuilleton der Süddeutschen, mhm. Was man bei ihm gelernt hat. Richtig. So, deswegen würde ich das, also so eine Ehrfurcht, was würde ich sagen, also wir sind immer sehr herzlich miteinander und schön, wie geht's denn dann, was macht die Familie und so, und ja, klar, und ne, klasse, dass wir uns mal wieder sehen, so dieses, das ist schon das Pfälzische vielleicht auch, aber, und von meiner Seite ist es, muss ich von meiner Seite sagen, ist es eher so eine Ehrfurcht, immer wieder wow, ihm zuzuhören, ja, und auch heute noch, es ist, ja, deswegen würde ich da vielleicht gar nicht so viel sagen, sondern einfach sagen, boah, schön, dass du da bist. Oder, ja.
Martin, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und so ganz offen,
aber gerne,
frei von der Leber da deine Erinnerungen hast hochkommen lassen. Das, finde ich, ist genau das, was diese Geschichte hier vielleicht so wertvoll macht.
Also dieses, für Hans Günther machen wir das gerne, gar keine Frage. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich das machen durfte, dass du auf mich zugekommen bist. Ja.
Gerne, sehr, sehr gerne. Mach's gut.
In diesem Sinne, danke für und bis bald.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem umtriebigen Sensorik-Experten Martin Dating. In 2 Tagen spreche ich mit Hans-Jörg Rebholz, einem Schüler der ersten Stunde von Hans-Günter Schwarz. Auch weil die beiden bis heute freundschaftlich verbunden sind, kommt mit Hans-Jörg Rebholz sicher noch einmal eine ganz neue Dimension in den Chor der Erinnerungen an Hans-Günter Schwarz. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 26. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.